Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Tür und Himmel, dem Podcast von IDEA, in dem es um eure Glaubensfragen geht. Heute bespreche ich diese Frage wieder mit Simon Laufer. Simon ist evangelischer Pastor in Iselersheim bei Bremervörde und ich freue mich, dass wir verbunden sind, Simon.
Ja, moin Steffen und hallo allen Zuhörern.
Du Simon, heute habe ich eine Frage oder eigentlich zwei Fragen, aber die erste ist von Benjamin und der fragt, ist Christsein und der Beruf des Soldaten nicht ein Widerspruch? Wir nehmen das ja jetzt hier 2024 auf, wir haben alle die Nachrichtenlage im Kopf, Israel ist angegriffen worden von den Terroristen, in der Ukraine ist nach wie vor Krieg und man redet wieder über die Wehrdienstpflicht. Ist das ein Widerspruch als Christ, wenn man ja vielleicht lieber Gewaltverzicht üben möchte, kann man dann überhaupt Soldat sein?
Ja, ich finde es auch eine super aktuelle Frage, eine ganz wichtige Frage und natürlich auch keine einfache, wie die meisten Fragen, denen wir uns hier widmen. Auch eine Frage, die mich immer wieder ja in meinem Leben auch beschäftigt hat, auch betroffen hat natürlich und mit der ich mich theologisch immer mal wieder auch doch intensiv befasst habe. Ich will vielleicht mal kurz einsteigen mit einer Geschichte aus der Bibel und eintauchen mit unseren Zuhörern ins Evangelium. Mhm. Und zwar, nachdem Judas Jesus verraten hat, da kommen dann ja bewaffnete Leute des Hohepriesters, um ihn gefangen zu nehmen. Und dann heißt es, da zitiere ich mal aus dem Matthäus-Evangelium, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Was ich jetzt mal kurz dahingestellt sein lasse, ist, warum eigentlich Simon Petrus da ein Schwert mit sich geführt hat. Mhm. Wissen wir nicht, lassen wir einfach mal so stehen. Aber ganz klar ist hier in der Geschichte die Aussage, dass Jesus davor warnt und eigentlich klar sagt, dass man Gewalt nicht mit Gegengewalt begegnen soll, sondern ja, sie eigentlich erdulden soll, auf Gott vertrauen, dass er die Dinge zum Guten führt. Übrigens ist es im Lukas-Evangelium wird auch noch berichtet, dass Jesus dieses Ohr, das Malchus, so heißt dieser Bewaffnete, sogar wieder heilt. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, das war eine spezifische Situation, das dürfen wir jetzt nicht verallgemeinern. Und dafür spricht ja auch, dass Jesus selbst hier sagt, damit wird ein bestimmter Heilsplan erfüllt. Also nichts, was man jetzt unbedingt auf alle Situationen übertragen soll. Aber ich finde, es klingt schon auch ziemlich allgemein. Wer das Schwert nimmt, der kommt dadurch um. Deshalb ist für mich da schon die Frage auch mit drin, lehnt Jesus Gewalt ganz allgemein ab? Mhm. Was auch dafür spricht, für diese Annahme, die ich jetzt erstmal treffe, ist die Bergpredigt. Also ohne jetzt vielleicht zu ausführlich zu werden aufgrund der Zeit, sagt ja Jesus in der Bergpredigt, also Matthäus Evangelium Kapitel 5, da zitiere ich jetzt einmal nochmal, Jesus sagt seinen Jüngern, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig, wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig, wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Hm. Also vom Kontext her, hier steigert Jesus eigentlich sogar das Gewaltverbot, weil er sagt, sogar mit Worten jemanden zu beleidigen, das ist eigentlich auch schon Gewalt, eigentlich auch ein sehr moderner Gedanke, dass man sagt, ja, auch das ist eine Form von Gewalt und das ist auf jeden Fall zu unterlassen. Mhm. Jesus fordert sogar dazu auf, aktiv Frieden zu schaffen. Selig sind, die Frieden machen, die Frieden herstellen, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Also Steffen, kurzes Zwischenfazit. Es gibt ganz offensichtlich viele gute Gründe, viele gute Argumente für Gewaltlosigkeit, ja, für Frieden, dafür nicht zur Waffe zu greifen, um das mal darauf zu beziehen. Und darauf haben sich auch Christen immer wieder bezogen. Auch manche Konfessionen sagen ganz klar, wir vertreten diese Position. Die Mennoniten zum Beispiel, mhm, dass sie sagen, Christen dürfen keine Gewalt ausüben, in keinem Kontext. Das gehört zur Nachfolge Christi, dass wir darauf verzichten. Damit hängt auch zusammen das Verständnis, das wir ja als Christen, denke ich, hoffentlich alle teilen, dass jeder Mensch eine Würde hat, einen unverlierbaren Wert von Gott her, der so hoch zu werten ist, dass wir einen Menschen nicht töten, mhm, sollen. Was man auch noch dazu anführen kann, dass Christen ja immer wieder auch versucht haben, eben Alternativen zu finden. Diplomatische Art, Frieden zu suchen durch Gespräch, durch Dialog, Versöhnung. Und es gibt ja ganz, ganz tolle Beispiele. Also nehmen wir zum Beispiel Martin Luther King, der ja auch durch die Kraft des Wortes ganz viel bewirkt hat. Also jetzt habe ich erstmal ganz viel genannt und argumentiert, ja, was mich auch durchaus sehr, sehr berührt und anspricht und auch überzeugt, warum Jesus sehr stark warnt vor Gewalt und uns zum Frieden aufruft.
Aber du kannst dir denken, ja, dass da würde wahrscheinlich auch jeder zustimmen erstmal und keiner sagt unbedingt müssen wir aber Gewalt üben, weil wir es können, sondern der Angriff, der schon vorliegt, eines Aggressors, der eben sich über diesen Frieden hinwegsetzt und angreift. Und dann sind Menschen in Gefahr, dann sind Menschen dem schutzlos ausgeliefert, wenn nicht jemand anders kommt und Gegengewalt anwendet.
Ja, absolut, Steffen. Und natürlich wollte ich zu dem Part auch noch kommen, weil ich sag's auch gleich mal vorweg, ich bin auch kein radikaler Pazifist als Christ. Da hat sich bei mir auch manches gewandelt. Ich komme da dann gleich nochmal drauf, auch was bei mir persönlich da auch mit den Anstoß gegeben hat. Aber auch die Bibel ist ja, Gott sei Dank, ein sehr realistisches Buch, kein naives Buch. Und die Bibel geht davon aus, es gibt das Böse in der Welt, es gibt die Sünde in der Welt. Menschen handeln oft gegen den Willen Gottes und zum Schaden der Menschen, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Und deshalb sagt der Römerbrief in Kapitel 13, es gibt die Obrigkeit, bisschen altes Wort, es gibt so etwas wie staatliche Autorität, würden wir heute sagen. Staatsgewalt, da steckt das Wort ja auch schon drin. Und in diesem Rahmen ist sozusagen diese staatlichen Obrigkeit von Gott tatsächlich das Recht verliehen, für Ordnung zu sorgen, Gewalt einzudämmen, Unrecht zu bekämpfen, mit den Mitteln, die nötig sind, in dem Rahmen, der nötig ist. Mhm. Also sie darf zur Durchsetzung der Gerechtigkeit Gewalt ausüben. Das ist sozusagen auch in der Bibel angelegt. Ganz klar ist eben auch, wenn ich es jetzt nochmal auf die persönliche Ebene hole, ein Christ, der im Dienst der Staatsgewalt ist, er sollte auf keinen Fall vorschnell oder unangemessen Gewalt ausüben. Mhm. Wenn ich das mit einem Arzt vergleiche, der mit einem Skalpell nur das tut und ja einen Eingriff macht, nur in dem Umfang, der nötig ist. Also hier ist diese Friedensethik von Jesus ja nicht aufgehoben, sondern sie setzt den Rahmen dafür, wie auch der Staat und damit auch die Staatsdiener Gewalt ausüben sollen. Und ja, wie du es auch angedeutet hast, der Sinn ist ja, dass die Schwachen, die Schutzlosen, die Bedrohten, die Angegriffenen, dass die Schutz erfahren, also dass die nicht schutzlos ausgeliefert sind. Ich habe ein Interview gefunden, jetzt auch in der Vorbereitung, einfach um das nochmal konkreter zu machen, mit einem Bundeswehr-Generalleutnant, der hat in Chrismon gesagt in der Zeitschrift, als Christ macht man sich schuldig bei einem Verstoß gegen das Gebot, nicht zu töten. Mhm. Also er identifiziert sich damit, was Jesus da auch sagt in der Bergpredigt. Aber, Zitat, wenn sie es unterlassen, andere zu schützen, können sie genauso schuldig werden. Das ist das Spannungsfeld, in dem ein Christ leben muss und in dem er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Und das ist ein Gedanke, diese Spannung, die hat auch ein anderer ganz berühmter Theologe mal in Worte gefasst, Dietrich Bonhoeffer, der in der gleichen Spannung stand. Er lehnte Gewalt prinzipiell ab, also er wollte nicht sozusagen gegen Menschen Gewalt üben oder das rechtfertigen. Aber er hat dann eben für sich gesagt, sozusagen, ich sag vielleicht mal das wörtliche Zitat von ihm. Er sagte, man soll muss in manchen Situationen dem Rat in die Speichen fallen. Das heißt, um noch größeres Unrecht und Leid zu verhindern, und das war ja im Holocaust zweifellos der Fall, ist es eben auch dann geraten für Christen, ja auch unter Einsatz des eigenen Lebens, was er ja auch getan hat, aber eben auch mit, wenn nötig, Mitteln der Gewalt dagegen vorzugehen, zum Beispiel in Form des Tyrannenmords. Aber er sagte eben auch, schuldig wird man trotzdem, das ist die Frage, dann eine Gewissensfrage, eine ganz persönliche, was kann ich verantworten vor Gott, um noch größeres Leid und Unrecht zu verhindern? Also nochmal ganz persönlich, ich glaube, ich war früher auch ein bisschen naiver, dass ich gesagt habe, ja, alles für den Frieden und da gibt's auch gar keine Kompromisse. Mich hat manches dann noch nachdenklich gemacht, auch eine Zeit zum Beispiel in Israel, wo wir ja heute wieder erleben, dass Menschen nun mal nicht zuletzt auch religiös motiviert, im Fall von der Hamas, wirklich auf eine bestialische Art auch unschuldige Menschen angreifen, töten, quälen. Da denke ich, ein Staat muss sich wehren. Und auch die Menschen, die Soldaten sind, müssen und dürfen dann im Auftrag dieses Staates dagegen vorgehen. Das ist meine Haltung, in der Ukraine ähnlich. Was mir geholfen hat theologisch, ist ein Gedanke von Martin Luther. Er hat sowas entwickelt wie eine Art Gesellschaftstheorie, das nennt sich die Zwei-Reiche-Lehre. Also er sagt, einmal gibt es das geistliche Reich, in dem das Evangelium bereits herrscht und seine Wirkung entfaltet und Menschen Jesus nachfolgen und den Frieden leben, verbreiten ohne Gewalt. Aber es gibt auch das weltliche Reich, also das sozusagen, dass die Macht des Bösen, die immer noch da ist in der Welt. Und deshalb ist es notwendig, eben der Gedanke aus dem Römerbrief, dass staatliche Gewalt das Unrecht eindämmt und dafür auch Gewalt verwendet. Und damit ist es auch legitim, wenn auch Christen in diesem Auftrag, in diesem Rahmen Gewalt ausüben. Es wird natürlich dadurch problematisch, dass diese Reiche ja nicht getrennt voneinander existieren.
Ja, richtig.
Sie liegen übereinander, sie überlagern sich und als Christ bin ich ein Beidem. Und ich kann schlecht sagen, sonntags in der Kirche gelten für mich andere Gesetze als dann, wenn ich als Polizist, als Soldat oder ähnliches draußen bin. Und deshalb bin ich am Ende schon wieder auch bei der ganz persönlichen Gewissensfrage, was kann ich vor meinem Gott mit meinem Glauben vereinbaren und verantworten? Und wo liegt meine Grenze sozusagen? Was kann ich tun? Mhm. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, theologisch ist dieser Rahmen schon da, dass wir auch, um den Frieden zu erhalten, um Unrecht zu bekämpfen, auch Gewalt legitim sein kann.
Also nochmal ganz konkret auf die Frage von Benjamin, wenn er jetzt vor der Entscheidung steht, oder vielleicht ist er auch bei der Bundeswehr und überlegt sich, ist das überhaupt richtig? Es ist eine persönliche Gewissensentscheidung. Wenn er es wirklich nicht über das Herz bringen kann, im Zweifelsfall auch wirklich den Dienst an der Waffe auszuüben, dann sollte er gehen. Aber wenn er sagt, doch, das ist das Richtige, ich setze mich ein für Schutzbedürftige, ich verteidige da, wo der Angriff vorliegt und ich tue das in Verantwortung vor Gott, dann ist das auch das Richtige. Kann man das so sagen?
Ich finde, deine Zusammenfassung trifft das genau. Und dass wir am Ende eben tatsächlich in diesem Bereich sind, der persönlichen Gewissensfreiheit auch. Mhm. Ich will es mal so ausdrücken, weil hier auch eine christliche Freiheit ist, dann dem Weg zu folgen, den Gott uns eingibt, den er ja in unser Gewissen legt, sage ich mal, in unser Herz legt. Ich will es vielleicht noch einmal an einem Beispiel deutlich machen, noch mal etwas konkreter. Es gab einen US-amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, Desmond Doss. Mhm. Es wurde auch verfilmt. Ich weiß den Namen des Films gerade nicht. Könnt ihr googeln zu Hause?
Hacksaw Ridge ist es, glaube ich. Hacksaw Ridge.
Danke. Genau, genau. Richtig. Ein ganz beeindruckender Film auch, muss ich sagen. Und der eigentlich auch diese Spannung mit zum Thema hat, weil Desmond Doss aufgrund seines Glaubens für sich gesagt hat, ich will keine Waffe zur Hand nehmen. Zugleich hat er aber die Sache als richtig erkannt, dass im Zweiten Weltkrieg eben ja Länder, Mächte sich zusammengeschlossen hatten, die nicht gewinnen dürfen, um es mal so auf den Punkt zu bringen, sonst gewinnt das Böse. Und er hat als Sanitäter dann seinen Kameraden geholfen, hat ganz viele Menschen aus dem Schlachtfeld geholt, unter Einsatz seines Lebens. Er hat nie zur Waffe gegriffen. Andere hätten vielleicht gesagt, naja, er war trotzdem Soldat, er war als Sanitäter Teil der Armee und hat so letztendlich ja auch Kriegsdienst geleistet. Mhm. Aber das war sein Weg, das mit seinem Gewissen zu vereinbaren und eben trotzdem aber seinem Land, seinen Leuten und ja der guten Sache zu dienen, ohne seine Gewissensgrenze zu überschreiten.
Okay, ich habe noch eine Folgefrage. Also zunächst danke Benjamin für die Frage und danke auch an Maurice. Der hat eine ähnliche Frage, nicht direkt Christ und Soldat, aber er sagt, er hat ein Jobangebot bei einem Unternehmen in der Wehrtechnik und die stellen eben Panzer und andere Waffen her. Und er fragt sich, ist das jetzt vertretbar vor Gott, wenn man in einem solchen Unternehmen arbeitet? Ich meine, da kann man natürlich auch sagen, er ist ja nicht derjenige, der letztendlich dann den Abzug zieht oder das Signal gibt zum Feuern, sondern er weiß ja gar nicht, wo diese Waffen eingesetzt werden. Vielleicht geraten sie auch in Hände von Terroristen oder anderen Unrechtsregimen. Ist das denn ethisch vertretbar?
Ja, das Letztere wäre für mich jetzt auch der entscheidende Punkt. Also nicht mal unbedingt die Sache, dass ich nur eine Waffe produziere und nicht selbst abdrücke. Da denke ich, da macht man sich was vor. Also ich meine, das ist letztendlich, damit produziert man ja trotzdem Waffen. Mhm. Aber ich finde zugleich, es wäre naiv und irgendwo auch unehrlich zu sagen, ja, ich finde, es muss so etwas geben wie auch Armeen zur Verteidigung, zum Schutz. Aber Waffen zu produzieren ist schlecht. Also ich meine, da macht man sich, glaube ich, was vor. Aber mein persönlicher Punkt wäre, glaube ich, auch da eher zu sagen, in dem Moment, wo wir Waffen produzieren und in der Firma sind und ich nicht wirklich sicher sagen kann, wo werden die eingesetzt, zu welchem Zweck, von wem, werden da wirklich hohe Standards und enge Grenzen eingehalten, da hätte ich, glaube ich, dann Schwierigkeiten damit. Das können andere aber auch anders sehen. Da ist es für mich wieder ein Stück weit eine Frage der persönlichen Gewissensentscheidung, die, glaube ich, für mich eher so aussehe, da ist der Bereich des Offenen, was ich gar nicht überblicken kann, wäre zu groß und deshalb hätte ich damit wohl meine Schwierigkeiten, ohne dass ich das jetzt verallgemeinern will. Also andere sagen vielleicht, nee, es ist nur konsequent zu sagen, da wo ich sage, Gewalt kann in engen Grenzen erlaubt sein, muss auch die entsprechende Ausstattung dafür da sein und ich vertraue darauf, dass zum Beispiel der deutsche Staat seine Regeln so streng auch einhält und ausübt, dass damit keine Unrechtsregime beliefert werden, zum Beispiel.
Okay, ja, dann vielen Dank dir, Simon.
Ja, sehr gerne.
Ich habe gemerkt, das Thema tangiert ja durchaus diese so allgemeine Fragen nach der christlichen Berufsethik und so weiter. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr dazu gerne noch mehr Fragen stellen. Vielleicht machen wir dazu noch eine eigene Folge. Für heute war es das erstmal. Vielen Dank für die Fragen und ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt, was es von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA zu lesen, zu hören, zu sehen gibt, dann schaut nach auf idea.de oder überall, wo es Podcasts gibt oder auf YouTube und in den sozialen Netzwerken. Mein Name ist Steffen Rill und ich wünsche euch einen gesegneten Tag.
Tschüss.